Herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Wir sind heute beide wieder mit dabei. Hallo Tim.
Hallo Andreas, grüß dich.
Hallo. Ja, und es geht heute mal um ein Thema, das hatte ich auch bei mir auf Instagram auf meinem Kanal schon mal besprochen, und zwar ums Fliegen ohne Sicht nach außen, also nach Instrumenten sozusagen. Viele denken dann immer, ach, das ist ja kein Problem, dann guckt der Pilot halt nicht nach draußen, sondern auf seine Instrumente und dann hat er einen künstlichen Horizont und dann sieht er ja, wie er eine Kurve fliegt oder wie es raufgeht oder runtergeht. Aber so einfach ist es nicht, sondern ein bisschen komplizierter und vor allen Dingen auch, man muss sein Hosenbodengefühl abschalten, sonst spinnt einem der Körper da irgendeinen Quatsch vor und man denkt, man fliegt geradeaus, in Wirklichkeit fliegt man ganz woanders hin. Und es gibt keinen, der das gerade besser erzählen kann, vielleicht als Tim, weil Tim steckt mitten in der Instrumentenflugausbildung. Und darüber wollen wir heute einfach mal ein bisschen sprechen, Tim, oder?
Ja, gerne. Ich teile gerne mein Leid mit euch allen.
Genau, ich habe das Leid schon hinter mir, aber ich finde es so toll, dass Tim nämlich diese Ausbildung macht, weil sie würde die Luftfahrt noch wesentlich sicherer machen, wenn die Anforderungen daran ein bisschen niedriger wären, was den Hubschrauberteil angeht. Aber wir fangen einfach mal ganz vorne an, Tim. Tim, du hast jetzt wie viele Stunden Instrumentenflug und wie fing das eigentlich bei dir jetzt alles an?
Ich habe jetzt reine Instrumentenflugausbildungszeit, 30 Stunden Simulator und stehe bei jetzt bei circa 14, 15 Stunden, müsste ich jetzt mal genau nachgucken, irgendwo dazwischen im realen Hubschrauber.
Wie war das denn für dich, als du die ersten Stunden im Simulator absolviert hast? Du bist ja schon ein erfahrener Pilot, das muss man ja dazu sagen. Also jemand mit weniger Stunden würde das wahrscheinlich wesentlich schwerer fallen. Aber wie war das für dich? Weil im Simulator geht's ja erstmal los, keine Sicht nach außen, alles nur noch Instrumenten. Was denkt man da, was macht man da, was sind die typischen Fehler, die man dann macht?
Auf jeden Fall zu große Steuereingaben, aber es ist so, es ist irgendwie so back to the roots, wenn man sich an seine Ausbildung erinnert, da hat man ja auch zwischendurch mal die Glocke aufgekriegt oder ne, so eine Haube, je nachdem wie es ist, dass man nicht mehr nach draußen gucken kann und so rudimentär dann mal gesagt und gezeigt bekommt, wie man nach Instrumenten fliegt. Und ja, man muss definitiv, was du eben schon gesagt hast, sein Hosenbodengefühl abstellen. Da darf man nicht drauf vertrauen. Das ist nicht immer real, sondern man muss auf diesen künstlichen Horizont vertrauen. Und man muss gucken, dass man die Steuereingaben möglichst klein macht, weil sonst schaukelt sich das dermaßen auf, dass man echt ein großes Problem bekommt.
Und warum muss man sein Hosenbodengefühl ausschalten? Kannst du das erklären?
Ich kann jetzt ganz weit ausholen in die Abteilung menschliches Leistungsvermögen und über das Vestibularorgan im Ohr erzählen. Ja, also das hat natürlich was mit dem Gleichgewichtssinn zu tun. Und dadurch, dass wir uns dreidimensional bewegen und der Körper halt nicht fest am Boden steht, kann es passieren, dass durch kontinuierliche Beschleunigung dem Körper, dem Vestibularorgan vorgespielt wird, dass wir ein anderes Lot zur Erde haben, als es wirklich real ist. Das ist ein bisschen schwer zu erklären, aber wenn ich zum Beispiel eine ganz lange gezogene Linkskurve die ganze Zeit fliege und die durchgängig kontinuierlich fliege, dann denkt der Körper irgendwann, dass er sich gerade befindet, obwohl ich die ganze Zeit nach links fliege.
Als Beispiel. Das ist richtig. Das hast du schön erklärt. Das kann einem, dadurch sind auch schon viele Unfälle einfach entstanden, weil einfach der Körper denkt, passt ja alles, aber wenn man so auf seine Instrumente gucken würde und würde die richtig interpretieren, dann hat man eine ganz andere Lage im Raum, als es sich dann anfühlt. Das heißt, kleine Steuereingaben, nicht auf sein Hosenbodengefühl hören. Und was sind dann in den ersten Stunden, ich kann es dir gleich auch nochmal von mir erzählen, so was ist da, kannst du dich noch daran erinnern, was da irgendwie schief gelaufen ist? Einfach, war das zu viel? Oder wie ist das im Simulator?
Generell, ich sag mal, wenn man jetzt so fortgeschritten in seinem Alter und seiner Flugerfahrung ist wie ich, dann möchte man natürlich die einzelnen Manöver relativ zügig fliegen. Und man muss sich halt nochmal so einen Schritt zurücknehmen und wirklich ganz bewusst und langsam in Kurven gehen, Geschwindigkeitsänderung, Höhenänderung machen. Weil wenn man versucht, das ein bisschen dynamischer zu machen, wie man das bisher ganz normal in dem Sichtflug gemacht hat, dann wird es halt schwer, diese Werte wieder schön einzufangen und sauber zu fliegen. Und beim IFA kommt es halt nicht darauf an, dass man der Schnellste ist irgendwie, sondern dass man der Sauberste ist. Also je sauberer man fliegt, desto einfacher macht man das dem Controller. Wenn man jetzt, weil man ganz schnell und toll die Kurve fliegen will, dabei aber eine Geschwindigkeitsvariation von 10 Knoten hoch, 15 Knoten runter und dann wieder in die Mitte, dann macht man es dem Controller einfach nur schwieriger. Und sich selber auch.
Genau. Aber witzig, genau das gleiche Thema hatte ich auch, ne, wo du denkst, ach komm, das ist ja noch ein Stück, fliege ich mal ein bisschen schneller, vielleicht auch mit dem Autopiloten, wenn man es nicht per Hand fliegt und so weiter. Aber du hast vollkommen recht, man muss sich die Zeit nehmen für dieses Verfahren. Es ist einfach wirklich so, ja. Man muss sich die Zeit nehmen und wenn es dann auch ein bisschen länger dauert, das hast du schön erklärt. Habt ihr denn dann so Step by Step mal gemacht irgendwie oder kriegst du da direkt die Aufgabe, hier pass mal auf, Tim, wir haben das ja alles im Unterricht besprochen, weil den theoretischen Unterricht hast du ja vorher schon gehabt, dass ihr sagt, hey, jetzt versucht mal so ein Verfahren zu fliegen oder tastet man euch da langsam ran? Weil ich kann, wenn ich mich dran erinnern, an meiner Instrumentenflugausbildung noch dran erinnern, ich weiß nicht, wie viel Holding Pattern ich fliegen musste, weil das immer wieder Thema war, ja.
Hast du die auch berechnen müssten?
Ja.
Die Entries berechnen müssen, das Holding berechnen müssen an dem aktuellen Wind. Und heute hatten wir zum Beispiel teilweise 35, 40 Knoten Wind. Da wird das ganz spaßig, wenn er von der Seite kommt.
Ja.
Aber wer das sich jetzt nichts drunter vorstellen kann, Holdings sind, glaube ich, ganz beliebt in der IFA-Schulung. Und ich glaube, später finden die einfach nicht mehr statt.
So wie VOR fliegen.
So wie VOR fliegen. Und ich muss sagen, der Unterricht und die theoretische Prüfung dann schön und gut, sind ein paar Sachen bei, gut, dass die nochmal aufgefrischt wurden, viele Sachen bei, wo man denkt so, naja, muss ich das jetzt wissen? Und ich habe ja dann 30 Stunden im Simulator gesessen und da lernt man dann die Anwendung und lernt man halt so richtig, was da wie viel Wert und wie viel Bedeutung hat und an was man sich orientieren kann. Und diese ganzen theoretischen Sachen, wie man halt in so ein Holding einfliegt, wie lange man entsprechend das Outbound-Heading fliegt, das Inbound-Heading fliegt und so weiter. Da lernt man erst verstehen, wie das funktioniert. Und diese 30-Stunden-Simulator, da hat man halt die ganzen verschiedenen Instrumentenanflüge, die es so gibt, mal durchgespielt mit allen Fehlern, die passieren können. Und das war schon interessant und hat einen sehr gut geschult für das Fliegen dann draußen.
Mhm. Ja, diese, also ich habe es auch, muss ehrlich sagen, ich habe es meiner Ausbildung geliebt, am Ende, wo ich es dann wirklich alles konnte, aber es waren einfach so viele Fehler, die mir zwischendurch immer wieder passiert sind. Ach, warte mal, da muss man doch das einbringen. Diese Schritte, bis man soweit ist, bei der Instrumentenflugausbildung vorauszudenken, wo du weißt, ach, das kommt als nächstes und das darf ich nicht vergessen und diese Frequenz und dieses, jenes oder das in den Computer noch einprogrammieren im Cockpit. Das fand ich für mich als herausforderndstens eben, dass ich da keinen Schritt vergesse.
Ja. Hm. Also da ist eine gute Checkliste echt Gold wert, muss man sagen.
Mhm.
Ja. Und gerade dann in der Ausbildung, wo dann viel auch gesagt wird, so jetzt fliegt das mal alles von Hand, damit man es irgendwann kann, was man später halt nie wieder macht. Aber okay, man kann das dann. Das ist natürlich noch eine zusätzliche Kapazitätenbelastung. Und dann muss man dazu noch rechnen beim Fliegen und die Werte genau halten. Also ich sag mal so, wenn man dann am Ende des Tages 2,5-3 Stunden selber geflogen ist und dann noch halt 2,5-3 Stunden der Pilot Monitoring war, also der gespielte Co., der dann natürlich nicht neben dem echten Piloten sitzt, weil da der Ausbilder sitzt, sondern hinten und von da unterstützt, aber mit der gleichen Rolle. Wenn man dann so diese 5 bis 6 Stunden in der Luft war und gearbeitet hat, dann weiß man abends auch echt, was man getan hat.
Das glaube ich dir. Also ich habe maximal 4 Stunden am Tag gemacht, wobei ich habe Single Pilot gemacht beim IAA, also sprich alles alleine. Aber ja, nach der 3,5. Stunde im Simulator denkst du ja auch, meine Herren, hoffentlich ist das jetzt hier gleich vorbei. Ja, das war wirklich, es ist halt eine mentale Belastung. Es ist ja gar nicht die körperliche, es ist ja wirklich ein reiner Denkprozess, der da stattfinden muss. Die Frequenz als nächstes, den Wegpunkt, die Höhe, die Geschwindigkeit, das Verfahren. Wenn du da noch in so ein doofes Holding ständig geschickt wirst von deinem Ausbildungsmenschen da und so weiter. Also das war, ja, das war schon spektakulär. Und du hast ja jetzt auch schon einen Schritt gemacht vom Simulator auf den Hubschrauber. Mhm. Erzähl mal, wie war das? Wie ist da der Unterschied? War das besser, schlechter, einfacher, schwerer, komplizierter? Keine Ahnung.
Es ist auf der einen Seite, also ich habe in einem sogenannten FSTD trainiert, also ein Flight Simulation Trainings Device. auf der 135. Und das ist natürlich nicht mein heimischer Hubschrauber. Das war ein ähnliches Navigationsgerät, was sich fast identisch hat bedienen lassen. Aber ansonsten waren natürlich alle anderen Anzeigen nicht so, wie man es gewohnt war. Deswegen, ich habe mich ein bisschen schwerer getan im Simulator, als ich dann endlich wieder in meinem Hubschrauber saß, wo man heimisch ist, dann fällt einem natürlich vieles leichter. Aber was man im Simulator natürlich nicht hat, ich habe nicht den ganzen Funk. Der Funk wird zwar simuliert, aber nur für dich selber. Aber du hast natürlich nicht alle anderen Airliner, die auf deinen Frequenzen dann funken, was natürlich eine zusätzliche Belastung für den Kopf ist, weil der kriegt ja jeden Funkspruch trotzdem mit, auch wenn er nicht für dich ist. Dann rogerst du das irgendwo weg, aber es ist natürlich eine Geräuschbelastung. Und wir haben jetzt auch in der Ausbildung wirklich von KVOG, also wolkenloses Fliegen IFA, bis hin zu Untergrenzen von 250 Fuß, wo wir am absoluten Minimum rauskamen. Und auch dann teilweise im Flug in Flight Level 60 mit langsam einsetzender Vereisung haben wir alles erlebt. Was für eine Ausbildung natürlich super ist, dass man das alles mal erleben kann. Aber wenn man durch so leichten Hagel oder Starkregen fliegt, diese Geräuschbelastung ist auch nicht unerheblich. Von daher, wie du sagst, diese mentale Belastung, auch durch diese ganzen Umwelteinflüsse, die man dann hat, die ist im Simulator natürlich nicht gegeben und die macht es in der Praxis dann ein bisschen schwieriger.
Das stimmt. Ja, genau. Ich wollte noch mal zu dem Muster was sagen. Und zwar, bei mir war das auch so, ich habe das auch auf einer 135 gemacht, auf einem FMPT2. Das ist praktisch nicht, wie viele denken, so ein Full-Flight-Simulator, wo sich alles bewegt, sondern das Cockpit ist starr. Die Wand ist starr, weil der Gesetzgeber schreibt lediglich vor, dass man in einem, ja, ich sag mal, relativ mustergetreuen Verfahrenstrainer ist. Weil was wir üben, ist nicht, wir lernen nicht den Hubschrauber zu fliegen, sondern wir lernen darin nur das Verfahren zu fliegen. Deswegen macht man das auf so einem Simulator, ist auch wesentlich günstiger, kostet erheblich weniger. Ich glaube, wenn man es mal umrechnen würde, ungefähr ein Fünftel sogar schon vom richtigen Simulator. Und ich bin dann auch von der 135 auf die 155 gegangen. Und für mich, Tim, war das ein Riesenunterschied. Weil das Problem war, ich hatte in dem Simulator, hatte ich zwei ganz tolle Garmin 650 drin. Die habt ihr, glaube ich, auch, oder?
Ja, genau. Auf der 135 hatte ich dann auch das 650. Und ich habe übrigens eben auch den Quatsch erzählt. Es war kein FSTD, sondern auch ein FNPT.
Okay.
Boah. Genau. Ihr hört, ich war heute wieder 5 Stunden in der Luft. Entschuldigt, wenn ich ein bisschen durcheinander bin. Ich versuche, mich zusammenzureißen.
Genau, richtig. Und da hatte ich zwei ganz tolle Garmin 650er drin. Also das ist praktisch so ein digitales Navigations- und Radio-Display, was da alles drin ist. Und dann kann man da ganz toll, ganz schnell, wie bei einem iPhone, sag ich mal, zick, 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 den Kurs, was man hinfliegen will, eingeben. Jetzt ist aber so, bei uns in der 155 ist halt noch nicht so ein 650er drin. Das ist auch nicht da eben eingebaut. Das ist ein unfassbar großer Aufwand, wenn man dieses Cockpit ändern würde. Das würde sehr, sehr lange Stehzeit in der Wartung bedeuten. Und wir haben noch das Originalgerät, was da drin ist, ein Trimble. Die in den 90ern, Anfang der 2000er groß geworden sind in diesem Hubschrauber, die werden wissen, was das ist. Es ist das GPS der 90er Jahre, sage ich jetzt mal, oder Anfang 2000. Und das ist sehr kompliziert. Da muss man sich erstmal reinfuchsen. Das ist ein ganz anderer Weg. Und das hat mir schon zu schaffen gemacht, dieses Gerät zu beherrschen, weil ich halt 40 Stunden im Simulator geflogen bin und danach 10 auf der Maschine. So, das ist also, ich hatte nur 10 Stunden Zeit und in diesen 10 Stunden, wie der Tim schon sagt, muss man sich an alles andere gewöhnen. Andere Stimmen auf dem Funk oder viel mehr. Auf einmal kann man nicht mehr den Simulator anhalten, sagen so, stopp, jetzt denken wir mal, was kommt als nächstes. Nein, der Hubschrauber fliegt weiter und auch die Flugsicherung will, dass man weiterfliegt und nicht anhält. Ne, die Umwelteinflüsse. Und das war für mich, da habe ich gedacht, oh, holla, die Waldfee. Das können ja tolle 10 Stunden werden. Und mir hat mein Ausbilder auch sehr leid getan. Der hatte viel zu tun in den 10 Stunden, ja.
Absolut. Und ich bin ja so ein Typ, ich beschäftige mich vorher auch absichtlich wenig mit Dingen, für die ich keine Berechtigung habe. Und das war natürlich mit der Instrumentenflugberechtigung auch so. Ich habe mich vorher bewusst relativ wenig damit beschäftigt, bis klar war, das machst du jetzt. Und dann habe ich natürlich ein bisschen den Kontakt dazu gesucht. Aber Leute, die da keinen Zugang zu haben, beziehungsweise gar nicht wissen, was das bedeutet, ich glaube, das ist auch relativ schwierig, denen das zu erklären. Ich habe das jetzt vor kurzem versucht, einem Kumpel zu erklären. Und der konnte sich gar nicht vorstellen, was jetzt so der große Unterschied ist und warum das denn jetzt auf einmal so schwierig ist und warum ich das denn nicht jetzt schon kann. Ja. Wie kann man das denn in wenigen Worten zusammenfassen, was der Unterschied zwischen einer VFA, also einer Sichtflugberechtigung und einer Instrumentenflugberechtigung ist, Andreas?
Das ist eine gute Frage, wie man das in Form kurz, möglichst einfach, kurz ist ja immer das Stichwort, möglichst einfach erklären kann. Also beim Sichtflug können wir all unsere Sinne nutzen. Wir können nämlich rausgucken. Ja, wir haben die Augen, die sind ganz, ganz wichtig und die Augen stimmen dann mit dem Körper das Fluggefühl ab, was wir denn sehen. Das merkt man ja zum Beispiel, wenn man im Auto fährt und man liest hinten auf dem Rücksitz, dann denkt sich der Kopf, ach, diese Bewegung passt überhaupt nicht zu dem Bild, was ich sehe, und dann wird vielen unfassbar doll schnell schlecht, eigentlich sozusagen. Das ist das Schöne am Sichtflug. Solange man vorne rausgucken kann, kann man einfach den Körper mitbenutzen. Jetzt haben wir aber das Problem, bei wenn wir in Wolken fliegen, wir haben keine Referenzen mehr. Wir haben nur unser Cockpit und man hat keine Referenzen mehr. Und das ist genau der Teil, der so schwierig zu erklären ist für Leute, die es noch nicht erlebt haben, ist es einfach schwierig zu beschreiben, warum man jetzt nicht mehr auf sein Körpergefühl hören kann und warum es so schwierig ist, die paar, ich mache gerade die Gänsefüßchen mit den Finger, für alle, die es nicht sehen können, außer Tim, die paar Instrumente immer wieder abzulesen und zu sagen, ja, ist doch ganz leicht, so fliegst du, das ist deine Lage im Raum, so schnell fliege ich, so steige ich nicht. Und das Problem bei einem Hubschrauber ist dann auch noch gleichzeitig im Gegensatz zum Flugzeug, das Ding will überhaupt nicht fliegen. Der will immer nur runterfallen, wenn man es jetzt manuell fliegt, nicht der Autopilot. So, das Flugzeug, solange da die Gase, also praktisch mal einen Schub hat, fliegt die Kiste vorwärts geradeaus von ganz alleine, hält die Tragflächen schön gerade, und der Hubschrauber, der will immer nur runterfallen. Und das macht einem zusätzlich das Leben schwer. So, jetzt habe ich das aber nicht kurz zusammengefasst. Tim, kannst du das besser? Wahrscheinlich schon, oder?
Wahrscheinlich nicht. Das ist die eine Sache. Ich bin da noch drauf gekommen, dass wir auch in höheren Lufträumen, die quasi geschützt sind, wie so Schuhboxen, muss man sich das vorstellen, oben im Himmel, die wo Autobahnen drin verlaufen. Autobahnnetze. Und wir wissen, dass wir ja weltweit unwahrscheinlich viel Flugverkehr haben. Und da reden wir jetzt hier nicht über Hubschrauber und Rettungs- und Polizeifliegerei, sondern wir reden da über Urlaubsflieger. Und um die alle koordinieren zu können, haben die Luftfahrtbehörden sich zusammengeschlossen, und dann gibt es Oberbehörden und dann gibt es halt Kontrollzentren, und die haben beschlossen, es gibt jetzt verschiedene Autobahnen. Wie ein Autobahnnetz, wie wir das kennen, gibt es das auch oben in der Luft. Und wenn man das nutzen möchte, da ist es nicht irgendwie drei- oder vierspurig nebeneinander, sondern das ist übereinander gestaffelt. Und weil man das nicht so gut sehen kann bei den Geschwindigkeiten, wie man da unterwegs ist, und weil da ja teilweise vielleicht auch Wolken sind und gar keine Chance hat, das zu sehen, wird es die ganze Zeit durch Leute am Boden kontrolliert, die da die Übersicht über den Radarschirm haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Berechtigung machen, dass wir wissen, wie können wir dieses Netz nutzen und wie können wir das sicher nutzen, indem wir nämlich mit diesen Controllern über unsere Flugwege etc. sprechen und jeder weiß, was er zu tun hat. Und das ist halt auch ein großer Teil vom IFA, dass wir das einfach sicherer machen mit einer professionellen Benutzung von einem Luftstraßennetz.
Richtig. Und dass wir auf manchen Flügen dadurch trotzdem besser ans Ziel kommen, weil wir sie nach Sichtflug gar nicht absolvieren könnten, weil jetzt irgendwo schlechtes Wetter ist, aber nicht zu schlecht, um durchfliegen zu können sozusagen, weil es einfach nur wolkig ist. Nehmen wir jetzt mal an, dass man dann diesen Auftrag trotzdem erfüllen kann, weil wir nach Sichtflugregeln in die Wolken reinfliegen, dann fliegen wir ein Stück Instrumentenflug, fallen dann irgendwo anders wieder aus der Wolke raus und können nach Sichtflug wieder weiterfliegen. Ja, das ist der große Vorteil dann daran, weil wir wollen ja eigentlich gar nicht so lange Strecken fliegen. Das ist ja eigentlich gar nicht der Sinn oder Plan eines Hubschraubers, sondern wir wollen ja auch irgendwo wieder landen und das nicht am Flughafen. Und ich weiß gar nicht, ob es bei euch auch so ist, aber wahrscheinlich ganz genauso wie bei uns. In der Rettung müssen wir ja keinen Flugplan aufgeben. Wir können ja spontan einen Instrumentenflug machen. Polizei sicherlich auch, oder?
Jein. Natürlich haben wir die Möglichkeit, wenn es dann auf einmal wettertechnisch so sein muss. Aber wenn wir natürlich einen geplanten Flug haben, wie das bei uns in der Regel bei IFA ist, dann müssen wir uns auch an die Flugplanung halten.
Das ist klar. Das wäre ja bei uns, wenn wir eine geplante Verlegung hätten, dann wahrscheinlich das Gleiche, weil es eben kein Primäreinsatz ist, sondern, ne? Mhm. Genau, dann müssen wir natürlich planen. Allerdings, und das ist auch ein wichtiges Thema, das denken immer viele, wenn sie hören, oh, unser Rettungshubschrauber kann Instrumentenflug fliegen. Das Problem an der Geschichte ist, wir können nicht zum Einsatzort nach Instrumentenflug fliegen. Da gibt's nämlich kein Instrumentenanflugsystem in irgendeiner Weise, sei es per GPS oder sonst irgendwas, weil nicht jeder Punkt auf der Welt ist automatisch irgendwie per Instrumentenflug anfliegbar. Das haben die Flughäfen, haben solche Verfahren. Es gibt auch mittlerweile Krankenhäuser außerhalb von Deutschland, die solche Verfahren möglich machen, nicht innerhalb, außerhalb von Deutschland. Aber wir können nicht einfach zu irgendeinem Punkt, wo wir hinwollen, nach Instrumentenflug fliegen. Geht leider
nicht. Noch nicht.
Warum nicht? Noch nicht, Tim. Warum geht's nicht? Kannst du das erklären mal bitte?
Warum geht es nicht? Also das ist aber auch so ein bisschen aus der Tradition heraus, was man alles brauchte, um Instrumentenflug zu machen. Also früher brauchte man wirklich sogenannte Flugfunkfeuer, die man dann anfliegen musste. Und das waren alles wirklich sehr komplizierte Verfahren. Durch das GPS und die Genauigkeit der Geräte und die immer besser werdenden Datenbanken, die dahinter liegen, haben wir natürlich mittlerweile Möglichkeiten, so genau zu navigieren, dass wir jetzt ganz andere Anflüge machen können. Also wir brauchen gar nicht mehr diese Guidance, also diese Führung wie früher, sondern wir können das jetzt alles über computergenerierte Systeme darstellen und dem folgen. Und die Idee irgendwann mal ganz dahinter ist ja, dass wir einfach uns Punkte irgendwo definieren, die wir an jedem Ort mehr oder weniger, der so weit vermessen ist, in der Datenbank anfliegen können und trotzdem die Sicherheitsmindesthöhen über Hindernissen halten können.
Mhm. Ja, das dauert ja leider noch ein bisschen. Genau, der erste Schritt ist jetzt getan in der Schweiz und Österreich, weiß ich gar nicht, aber in der Schweiz auf jeden Fall Point in Space nennt sich das Ganze. Ne, dass man wenigstens schon mal wie durch so einen Tunnel auf so ein Krankenhaus zufliegen kann und das letzte Stück muss man nochmal nach Sicht fliegen. Also das muss irgendwie funktionieren. Aber das garantiert einem ja schon mal, dass man in die Nähe des Krankenhauses irgendwie kommt. Und hier hat man aber das Problem, wenn ich jetzt rausfliege oder Tim zu seinem Einsatz rausfliegt, der irgendwo auf einem Acker landen muss, da ist kein Weg irgendwie vorbestimmt, wie man da sicher runterkommt, weil da gibt's ja auch noch Hochspannungsmasten, Windräder, Wälder. Und wenn das alles in Wolken ist, dann kann ich das nicht sehen. Das muss ich aber sehen, weil der Computer kennt's nicht. Der weiß nicht auf den Meter genau, wo das Windrad steht, dass er da so um die Windflügel drumherum fliegen muss oder so. Oder er weiß maximal, wo es steht, aber das hilft uns nicht viel, weil wir müssten einen vorprogrammierten Anflug dorthin machen, also praktisch GPS-Punkte, die in verschiedenen Richtungen, in verschiedenen Höhen verteilt sind, wie so eine Perlenkette, kann man sagen, die sich da irgendwo reinschlängelt oder vielleicht so ein Tunnel, der sich da runterschlängelt, den der Hubschrauber dann praktisch abfliegen kann. Anders geht's nicht. Aber das Problem ist halt, es funktioniert noch nicht, dass man das so planen kann, dass diese Karten so genau sind, dass jetzt man sagen könnte, ach, hier auf Google Maps zu dem Punkt müssen wir hin, das ist unsere Einsatzadresse, da gibt's einen Acker, dann klicke ich da hin und dass unser Rechner dann weiß oder irgendein Rechner weiß, das und das sind alle Hindernisse, die da so stehen, dann muss ich den Hubschrauber da irgendwie so runterleiten, weil diese Daten müssen ja auch unfassbar aktuell sein. Da darf jetzt nicht über Nacht mal einer einen Kran hingestellt haben oder eine Antenne oder ein Bagger. Oder auf einmal steht ein Lastwagen im Weg. Oder was weiß ich, keine Ahnung, ja. Was irgendwie passiert ist, dass also bis wir so weit sind, da wird es noch ein bisschen vergehen. Ein bisschen Zeit vergehen eigentlich, ja.
Ja, aber also das ist ja so die Zukunft, von der alle träumen. Und was wir jetzt im Moment in der IF-Ausbildung noch haben, ist ja wirklich von dem rudimentären Instrumentenfliegen, von diesen alten Flugfunkfeuern, von denen ich eben gesprochen habe, die wirklich noch so von vor 50 Jahren sind oder noch älter, bis hin zu diesen GPS-Approaches, also den GPS-Anflügen, wo der Autopilot alles selber macht, wo er sich dann genau solche Punkte definiert hat und was es sehr viel einfacher und sehr viel schneller macht, weil ich gar nicht mehr so diese Autobahn ausfliegen muss, sondern es gibt jetzt wie so Trampelpfade, so Abkürzungen, die man nutzen kann. Das macht GPS alles möglich und das alte IFA-Fliegen, wo man dann wirklich riesen Umwege fliegen musste, weil man halt einmal ums Dorf rumfahren musste. Und jetzt hat man die kleinen Wege, die durchs Dorf gehen, die man dann benutzen darf als langsamer Hubschrauber.
Das ist richtig, ja. Ja, es werden ja auch immer mehr und mehr von diesen alten Funkfeuern abgeschaltet. Ich merke es jetzt bei mir im Umkreis. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wir haben jetzt, glaube ich, gerade zwei haben wir verloren von letztem Jahr auf dieses Jahr. Und das dritte soll irgendwie folgen. Also es werden immer weniger. Das wird dann wieder spektakulär. Ich hoffe nie, dass wir an diesen Punkt kommen. Aber wenn mal GPS-Störungen auftreten, warum auch immer, dann hätten wir keine Chance mehr, einen sicheren Instrumentenanflug zu machen, weil dann fehlen uns diese Funkfeuer. Nicht, dass ich dann Verfechter von diesen Funkfeuern bin, sondern die wollte man vor 20 Jahren eigentlich schon abschalten. Aber
Also
wir kommen in der Prüfung immer noch dran, aber ja.
Weil wir halt Galileo installieren wollten, ne? Unser eigenes GPS-System. Man sagt immer GPS-System, aber GPS ist ja einfach ein amerikanisches Satellitennavigationssystem. Und wir greifen halt auf die Daten von den Amerikanern zurück. Und dass die Amerikaner, je nachdem zum Beispiel, wie die Wahl im November ausgeht, uns vielleicht einfach nicht mehr in dieses satellitengestützte Navigationssystem lassen, kann passieren. Wer weiß.
Ja, oder sagen, und so war es früher, als ich damit angefangen habe in der Fliegerei, da ist dann halt eine Abweichung von 8 Metern. Also da ist die Genauigkeit nicht wie heute auf Zentimeter, ich weiß gar nicht, wie genau die Dinger sind, sondern halt auf 8 Meter. Die können das auch einstellen auf 20 Meter oder auf 100 und dann nützt uns das alles nichts mehr. Oder jedenfalls nicht mehr beim Autofahren, sondern vielleicht noch für die Luftfahrt so ganz grob, plus minus 100 Meter, das kriegen wir dann noch hin. Hauptsache, wir kennen den Weg geradeaus, aber ja, dann haben wir ein Thema. Das können die alles einstellen.
Ja, aber da hoffen wir mal nicht, dass das so ist. Aber ja, das Galileo-System. Ich muss bei Galileo, muss ich immer an den Löwen ohne Hose denken, ne? Von der WM 2006. Goleo.
Echt? Ja, Entschuldigung, ja, nee.
Immer wenn ich Galileo höre, andere denken an Planeten und Forscher und ich denke immer an diesen halbnackten Löwen, aber das nur nebenbei.
Ich denke immer an die Sendungen ProSieben.
Ja.
Auch sehr genau. Gut. Genau. Galileo. Tja, so. Jetzt waren wir bei der Primärrettung für IA. Und jetzt sagtest du gerade, Tim, wenn ihr einen geplanten Flug habt, müsst ihr einen Flugplan aufgeben. Was heißt denn das? Kannst du das erklären?
Kann ich das erklären? Ja, also wenn ich frühzeitig weiß, wann ich wohin fliege, IFA, dann habe ich einen Flugplanzwang im Prinzip. Dann muss ich vorher der DFS bekannt geben, von wo nach wo ich fliegen will, um wie viel Uhr, über welche Strecke ich das machen möchte. Dann hole ich nämlich meinen Atlas raus und gucke mir das Autobahnnetz an und sage, ich fahre an dem und dem Punkt die Auffahrt auf und an dem und dem Punkt fahre ich die Auffahrt wieder ab und von da fahre ich über die A3, A4, A532 und dann bin ich da. Und das wollen die vorher wissen, weil dieses Streckennetz natürlich auch extrem ausgelastet ist. Und die DFS ist in Deutschland dafür verantwortlich, dass dieses Netz halt entsprechend gespeist wird und dass sich da keine Luftfahrzeuge so nahe kommen, dass es gefährlich wird. Und wenn da jetzt noch genug Platz ist auf der Autobahn, dann sagen die, fahr auf. Und das ist halt nicht so wie bei uns im Berufsverkehr. Wenn da zu viele drauf sind, bleiben alle stehen, weil das können halt wir in der Luft mit unserem Hubschrauber. Aber die meisten, die das Streckennetz benutzen, können das nicht. Das muss also fließen. Und deswegen ist die DFS da sowas wie ein Verkehrsflussmanager. Und deswegen wollen die vorher wissen, wann wer was benutzt, damit die das optimal auslasten können.
Hast du schön erklärt, schön anschaulich. Das stimmt, richtig. Genau, dann kriegst du einen sogenannten Slot. Der sagt dir, das kennt man vielleicht vom Urlaub, wenn der Pilot sagt, so unser Slot ist leider gerade abgelaufen. Das ist also immer ein Zeitfenster von einer Viertelstunde und innerhalb von dieser Viertelstunde muss man praktisch in der Luft sein. Und wenn man das nicht ist, muss man den nächsten abwarten und der kann kurz später kommen, aber auch vielleicht 3 Stunden später, das weiß man eben nicht. Ja. Aber so ein Flugplan hat noch einen weiteren Vorteil, weil wenn nämlich ein Luftfahrzeug vermisst wird, dann stehen da noch ein paar Angaben drin sozusagen, Angaben. Welche Farbe hat das Luftfahrzeug, wie ist es ausgerüstet mit Notfallsendern, mit Notfallausrüstung, mit Schlauchbooten vielleicht. Ne? Da steht dann auch Tims Name drin, da steht seine Handynummer drin. All solche Sachen. Das heißt, dann kann man immer gut nachvollziehen, okay, wann wollte der denn eigentlich wo sein, wie viel Sprit hat er dabei, wer fliegt die ganze Kiste und wonach müssen wir suchen, wenn wir es überhaupt nicht mehr finden. Weder auf dem Radar noch irgendwie telefonisch, dass wir wissen, der ist gelandet, aber hat vergessen, sich abzumelden zum Beispiel. Dann wird da eine ganz große Rettungskette in Gang gesetzt.
Ja, und da auch echt nochmal hier, wie sagt man so schön, ein Shoutout, einen großen Dank an die DFS, mit der ich jetzt relativ viel Kontakt hatte natürlich. Wenn ich dann nämlich mal nicht weiterkomme mit meiner Flugplanaufgabe, weil ich nicht den richtigen Weg finde oder den falsch eingegeben habe oder schnell mal Hilfe brauche, weil mein Slot ausläuft und ich den mal eben kurz nach hinten schieben muss, wie der Andreas das gerade gesagt hat, da kann ich die DFS anrufen. Und da sind Leute, die kümmern sich ausschließlich darum, dass diese Pläne richtig verwaltet werden. Und die sind unfassbar nett und unfassbar hilfsbereit. Und die kann man alles fragen. Und die, also das hört sich jetzt an, aber die tragen einem fast den Arsch hinterher, weil die wirklich ein super Service bieten. Das muss man mal sagen. Also ich bin da ganz begeistert. Und ja, wenn jemand eine gute Arbeit macht, soll man das auch mal sagen. Und also vielen Dank, DFS. Ich bin begeistert, was ihr da leistet.
Das stimmt, das ist wirklich wahr. Also wenn man da wegen Flugplan irgendwie Hilfe braucht und anruft und so weiter, immer nett und immer hilfsbereit und haben auch immer eine Lösung. Das muss man wirklich sagen. Die machen wirklich einen super Job. Ich habe damals meine IA-Routen, also meine Instrumentenflugrouten, die habe ich immer über ein Programm geplant. Jetzt fällt mir der Name davon nicht mehr ein.
ForeFlight Rocket Route.
Rocket Route, dankeschön. Rocket Route. Stimmt, und dann habe ich ForeFlight noch benutzt. Genau, das waren die zwei Programme eigentlich. Die haben mir auch immer sehr geholfen. Zack, 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 wählt die richtige Route aus. Also muss ich sagen, das war unfassbar einfach. Das hätte ich nicht gedacht. Mhm. Und letztendlich bin ich sie leider nie abgeflogen, weil sie mich immer direkt irgendwo hingeschickt haben. Das ist übrigens auch eine zusätzliche Belastung. Wenn man nämlich rausstartet, man hat seine tolle Instrumentenflugroute so schön geplant, denkt sich da lang, in der Höhe und so weiter hin und her. Und das Erste ist, wenn man sich nach dem Start auf der Frequenz meldet und einem der Lotse sofort einen anderen Punkt gibt, als zu denen, wo man hinfliegen wollte. Und so, ach, ich muss alles umprogrammieren. Okay, alles klar.
Ja, aber das ist ja das Tolle an den neuen Geräten, ne? Also da hast du dann eine komplette Route drin und da sind dann alle Punkte drauf und dann schickt er dich irgendwo hin und du gibst einfach einen Punkt ein, drückst zwei Knöpfe und das geht direkt in die Richtung. Also diese neuen Geräte von Garmin, diese GTNs, die sind wirklich ein Traum. Also die nehmen einem unfassbar viel ab und sind sehr benutzerfreundlich endlich mal programmiert, muss man sagen.
Da haben sie wirklich einen guten Wurf mitgemacht. Und das ist ja auch wirklich egal, wo man hinguckt, das haben sehr, sehr viele. Garmin ist ja in der Luftfahrt sehr verbreitet. Das ist schon, also mir fällt da ehrlich gesagt, auch wenn ich nicht in dem Segment so unterwegs bin, aber kein anderer so richtig ein, der so wie Garmin so einen Namen hat für diese Geräte, oder?
Ja, gibt's generell für die Navigation in der Luft. Ja, mit Sicherheit.
Also ja, es gibt noch mal jemanden, aber fällt dir jemand ein, meine ich jetzt, weil
ich bin ja auch so ein, ich gucke mich dann auch nicht mehr um, wenn mir irgendwas da zur Verfügung gestellt wird und ich komme da gut mit zurecht, dann gucke ich auch nicht unbedingt nach Alternativen. Ich bin dann auch so wie eingelaufene Schuhe oder mein Lieblings-T-Shirt, da tue ich mich auch schwer, das abzugeben, egal wie viele Löcher das hat. Das ist trotzdem das schönste T-Shirt der Welt und ungefähr so verhält sich das dann mit den Geräten im Luftfahrzeug, die ich benutzen darf. Ja.
Also es gibt natürlich noch andere, das stimmt. Die werden auch die, die uns zuhören, wahrscheinlich auch kennen. Aber wie gesagt, also wir haben bei uns nur Garmin drin. Ich kenne es aus meinen anderen Firmen nur Garmin, 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 überall Garmin. However, ja. Ja, Tim, du stehst ja jetzt praktisch kurz vorm Ende dann sozusagen, kann man sagen, oder?
Ja, also vor dem nächsten Podcast, wenn alles gut läuft, habe ich meine praktische Prüfung schon gemacht. Und die ist quasi eine Woche nach Erscheinen des Podcasts. Wir haben jetzt gerade Mittwochabend, morgen früh kommt der Podcast raus am Donnerstag und nächste Woche Freitag ist meine Prüfung angesetzt, wenn so alles mit den Stunden gut weiterläuft.
Ich wollte den Druck gar nicht so erhöhen, aber den hast du jetzt erhöht. Wir drücken dir alle die Daumen für am Freitag. Okay.
Ich spüre keinen Druck.
Ja, okay, alles klar. Das heißt, du fliegst jetzt die ganze Zeit noch Schulung bis dahin. Weißt du ungefähr, wie noch dein Trainingsprogramm aussieht, wie viele Stunden das noch sein werden ungefähr? Oder macht ihr es einfach, bis ihr wirklich sagt, jetzt passt's?
Nö, das sind so 25 Stunden circa. Also ich habe noch gute 10 Stunden. Das ist nochmal ein Streckenflug. Das ist einfach weiteres Training, die verschiedenen Anflugprofile, RMP-Approaches, ILS-Approaches, VOR-Approaches, so alles, was das Herz begehrt und was es hergibt. Ja, das einfach weiter trainieren mit verschiedensten Ausfällen von Geräten und das dann sicher runterfliegen.
Toll. Siehst du, viele denken ja immer, wenn man als Prüfer unterwegs ist, man hat keine Angst vor Prüfungen mehr, aber ich muss dir sagen, ich war bei meiner Instrumentenprüfung unfassbar aufgeregt.
Aber das ich dachte, du wolltest den Druck nicht erhöhen.
Gedacht, dann kann ich das jetzt auch erzählen, wenn du schon dein Datum rausrückst. Und es war hinterher gar nicht schlimm. Den Prüfer, den ich hatte, den du ja auch kennst, der hat mir so die Angst genommen, weil der das so cool gemacht hat. Und ich denke mal, das wird bei euch ähnlich sein, oder? Du kennst den doch wahrscheinlich, oder? Der
kommt bei euch wahrscheinlich aus der Truppe. Also ich habe auch sehr, 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 sehr großen Respekt vor ihm, weil er ist einfach eine Koryphäe in der Fliegerei, muss man sagen, mit all seinen Berechtigungen. Und er ist auch wirklich sehr gut. Und ich glaube schon, dass ich das bestehen werde. Ich fühle mich gut vorbereitet jetzt schon. Aber vor solchen Leuten möchte man dann natürlich noch mal besonders gut performen. weil man möchte, dass die Leute einem danach die Hand schütteln und zufrieden mit einem sind. Und das ist so mein Ansinnen. Und ich hoffe, das schaffe ich in irgendeiner Art und Weise, dass ich ihn da zufriedenstellen kann und er vielleicht auch ein bisschen stolz darauf ist, dass er mich dann prüfen durfte. Das wäre super.
Da, aber das ist eine hohe Latte. Das, also ich finde es toll. Ich finde es großartig, ja. Aber das ist natürlich, mir reicht es immer, wenn ich in der Prüfung performe, aber ich muss nicht die Eins, also Eins mit Sternchen ist zwar immer schön, aber ich denke mir immer, ey, ich will einfach, dass der ein gutes Gefühl hat, wenn er nach Hause geht, sagt, ja, der Hennig, den kann man fliegen lassen. So, das.
Ziel ist schon immer Eins mit Sternchen, wenn es dann eine 2 minus wird, da, dann ist man vielleicht im ersten Moment ein bisschen enttäuscht, aber am Ende ist es halt immer noch gut.
Ja.
Und in der Frage so gehe ich da meistens Note dran.
Ja, man kriegt eh keine Note bei dem Checkflug, ne? Für die, die uns zuhören. Also man wird nicht benotet, wie das in der Schule oder sonst irgendwo ist, sondern es geht darum, dass man die Prüfung besteht, dass man sagt, jede Übung hat man so abgehakt, dass der Prüfer sagt, jawohl, wenn er das nächste Mal alleine macht, ohne dass man daneben sitzt, dann reichte diese Leistung aus dafür sozusagen. Ja.
Genau.
Und du fliegst jetzt auf welchem Muster? 145?
Auf der 145 natürlich, ja.
Schön. Das heißt, wir gucken alle mal am Freitag in den Himmel über Düsseldorf oder irgendwo. Und wenn man den Hubschrauber nur hört und nicht sieht, dann ist es Tim.
Ja, ich bin mal gespannt, bei welchem Callsign wir fliegen. Ich schätze schon, dass es Hummel sein wird. Ich glaube, der Kollege hat kein eigenes Callsign mehr.
Ah, okay. Oh, das ist aber jetzt ein spannender Beitrag für alle, die sich damit nicht auskennen. Wieso ist denn Hummel? Ist das nicht hubschrauberbezogen oder ist das pilotenbezogen?
Das kommt ganz drauf an. Also bei der Polizei NRW, bei der Landespolizei, haben wir Callsigns hubschrauberbezogen. Das heißt, jeder Hubschrauber hat ja ein Kennzeichen, was man überall ablesen kann. Das ist bei uns zum Beispiel D-HNW, also Deutschland minus Hubschrauber Nordrhein-Westfalen und dann irgendwas zwischen R und W. Und das ist dann Hummel 1 bis 6. Und das ist dann der spezifische Rufname für den Hubschrauber. Bei der Bundespolizei gibt es größtenteils personenbezogene Rufzeichen. Die heißen dann Pirol, weil alle Bundespolizeihubschrauber Pirol als Rufnamen haben und haben dann meistens dreistellige Nummer, über die man dann individuell, wenn man diese Liste kennt, auch weiß, wer das ist.
Siehst du? Aber bei Airbus ist es auch so. Die heißen Red Fox. Da hat dann der Pilot seine Nummer. Siehst du mal. Wieder was dazugelernt, ja. Ich hätte gern auch für unsere Firma, aber wir fliegen ja noch kein IA, hätte ich ja auch gern einen coolen Namen. Aber es ist schwierig, noch coole Namen sich zu reservieren dafür, weil es ja einfach so unfassbar viele Instrumenten oder unfassbar viele Firmen gibt, die Instrumentenflug machen. Da sind natürlich viele coole Namen einfach schon vergriffen, weil die muss man registrieren lassen, dass nicht welche, ne, zweimal diesen Namen benutzen, wie Tweety oder was weiß ich, gibt's ja alles. Das ist dann immer ganz witzig. Also das heißt, wenn jemand Pirol hört und eine Nummer hinter, das gehört dann zu dem Piloten und nicht zu dem Hubschrauber.
Meistens. Es gibt auch ein paar Stützpunkt-Hubschrauber, die haben dann eine hubschrauberbezogene Nummer, aber das führt jetzt zu weit. Ich sag mal so, wenn ihr den Pirol 311 seht oder die Hummel 5 in den nächsten Tagen, das bin dann sehr wahrscheinlich ich.
Ist das wie in Dubai? Da musst du für ein Kennzeichen mit einer möglichst niedrigen Nummer eine ganze Menge Kohle auf den Tisch legen oder gute Connections haben. Wie ist das dann bei den Nummern? Kriegt man die zufällig oder heißt das, je tiefer die Nummer oder je höher die Nummer, umso älter, krasser, besser, weiß ich nicht, ist der Pilot?
Je niedriger die Nummer, desto wichtiger die Position innerhalb des Bundespolizeifluglinstes, sage ich mal. Wobei 311 jetzt gar keine hohe Nummer ist, weil das auch teilweise die erste Zahl vorgestellt ist vor der Funktion, die diese Person ausübt. Also, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich da verraten darf und ob ich jetzt schon zu viel verraten habe.
Oh Gott.
Aber nein, dann ich glaube in diesem Fall nicht wirklich. Aber wenn ihr irgendwann mal niedrige Pirolnummern hört, wirklich niedrige Pirolnummern, dann sind das meistens relativ hohe Tiere. Aber das erklärt sich ja von selbst. Das ist ja so wie Air Force One.
Ja, schöner Vergleich. Sehr gut, ganz genau, richtig. Ah ja, okay, siehst du mal, interessant. Muss man auf die Rufzeichen achten. Toll, Tim. Mensch, wir müssen dir alle die Daumen drücken.
Wo ich gerade dran denke, wo du gesagt hast, man kann sich sein Chordsein nicht aussuchen. Ich fange nicht an zu singen, aber wo ich gerade dran denke, Alles Gute, herzlichen Glückwunsch an die Polizeihubschrauberstaffel Hamburg. Die Polizeihubschrauberstaffel Hamburg ist jetzt gerade 60 Jahre alt geworden. Und warum denke ich da dran, als du sagst Rufzeichen? Weil die heißen Libelle. Die wollten aber gar nicht Libelle heißen, sondern die wollten Hummel heißen. Und ich entschuldige mich, ihr hättet den Namen von mir aus gerne haben können. Ich wäre auch mit Libelle zufrieden gewesen. Wir sind halt einen kleinen Ticken älter und hatten uns den Namen schon reserviert. Und ja, jetzt auch willkommen in dem Ü60-Club an die Polizei Hamburg. Ja, many happy landings und alle, die ich da kenne, fühlt euch gegrüßt und gedrückt. Ich hoffe, wir sehen uns bald und können auf euer Jubiläum anstoßen.
Ach, das ist aber toll, Tim. Super interessant. Siehst du mal, genau, so hat jeder Verein, ich nenne es jetzt einfach mal Verein in Deutschland, ne, bei uns in Hessen sind es Ibis, dann gibt es noch den Bussard, ich weiß gar nicht, wen es noch, Edelweiß in Bayern.
Adebar in Berlin.
Mhm.
Phoenix in Niedersachsen.
Ja, gibt so viele, aber ich kenne sie nicht alle. So hat jeder seins. Aber jetzt, ich meine, das wurde alles vor 60 Jahren festgelegt, wurden die nicht gleichzeitig gegründet, sondern einzeln so nacheinander jedes Bundesland oder wie?
Ja, genau. Also es gibt relativ junge Bundesländer, es gibt relativ alte Bundesländer, sage ich mal. Jetzt, wir waren schon sehr, sehr früh dabei, was die Länder angeht, um nicht sagen zu wollen, dass wir die Ersten waren. Aber wir sind gar nicht so viel älter, wir sind 62. Also Hamburg ist auch schon eins der ältesten Bundesländer, was die Fliegerei angeht.
Cool, siehst du mal. Ja, dann auch von meiner Seite aus herzlichen Glückwunsch, Happy Birthday. Auch ich werde jetzt nicht singen, lieber nicht, um Gottes Willen. Vielleicht habe ich ja mal die Chance, in Hamburg Hallo zu sagen. Ich war immer nur knapp davor. Ich habe mit dem einen oder anderen war vor vielen Jahren Kontakt gehabt. Es ist ja auch eine ganz schöne Station, aber ich kenne sie nur von außen. Und die liegt da ja auch ganz schön gelegen, eigentlich sehr interessant. Warst du schon mal da? Bestimmt, oder?
Ja, ich war schon mehrfach da und ich kenne auch die meisten, die dort arbeiten. Und es sind auch echt, wie sagt man so schön, dufte Kerle. Nein, sind echt nette Typen, ist man gerne. Und Hamburg ist sowieso eine Stadt, die ich sehr mag. Und das spiegeln die Menschen da wieder. Nicht nur die in der Hubschrauberstaffel, sondern generell da oben im Norden. Ich mag es da sehr gerne.
Das stimmt, ja, ist eine schöne Stadt, gebe ich dir recht. Tja, Tim, dann drücken wir dir für Freitag ganz doll die Daumen, würde ich sagen. Dann werden wir im nächsten Podcast wissen, wenn du weinst, dass du es nicht geschafft hast. Aber ich gehe davon aus, du wirst mit einem Lachen hier reinkommen und dann sagen, ja.
Endlich. Wir sind mal gespannt.
Wir sind gespannt. Toll. Also, Tim, viel Spaß. Danke dir für diese Eindrücke.
Sehr gerne. Ich werde, glaube ich, auch noch mal ein paar schöne Videos und Fotos vielleicht bei uns auf der Instagram-Seite reinstellen. Da waren wirklich tolle Erlebnisse dabei. Und dadurch, dass ich ja ab und zu der dritte Mann an Bord bin, habe ich da auch die Chance, mal das Handy anzunehmen und echt beeindruckende Aufnahmen machen zu können, so zwischen den Wolken und so. Das ist schon nicht schlecht.
Oder filmst mal raus, wenn du in den Wolken bist. Das ist auch immer eine tolle Aussicht. Weil da fliegt ihr eigentlich jetzt meistens rum. Das ist euer Ziel. Stimmt. Ah, gute Frage noch zum Schluss. Für alle, die sich dafür interessieren. Wie machst du das denn bei schönem Wetter? Ihr sollt doch Blindflug in den Wolken machen. Jetzt ist aber wolkenfreier Himmel. Wie macht ihr das?
Da habe ich ja eben schon von gesprochen. Man kann natürlich so eine Haube aufsetzen oder wir haben ja Helme und Visiere und Aufkleber für die Visiere, dass wir nur noch, also mit dem Ausschnitt, dass wir nur noch die Instrumente sehen können. Das kann man machen. Muss man jetzt nicht unbedingt. Man kann auch einfach in wunderschönem Wetter trotzdem IFA fliegen, weil man sich eh auf die Instrumente konzentrieren muss und tausende Einstellungen vornehmen muss, hat man leider nicht so viel Zeit, auch mal rauszugucken als Pilot. Und das ist auch im Instrumentenflug übrigens gar nicht schlimm, weil, was ich eben erklärt habe, man wird ja auch geleitet und es wird auf einen aufgepasst von außen. Nicht so wie im Sichtflug, wo ich wo ich verantwortlich bin, dass ich nicht mit jemand anderem zusammenstoße, habe ich da jemand, der auf mich aufpasst und mich frühzeitig warnt oder drumherum leitet um den Verkehr, weswegen ich auch gerne mal mit den Augen im Cockpit sein kann.
Das stimmt, das hatte ich in meiner Instrumentenflugausbildung. Ich habe immer, man hängt ja nur noch im Cockpit drin, um die Instrumente zu beobachten und dann ist es schon total ungewohnt, wenn man mal rausguckt. So, nee, warte, ich will schnell wieder reingucken, weil ich will wissen, wie ich gerade fliege. Das stimmt, ja. Ach toll, ich find's toll. Das ist eine schöne Sache, macht viel Spaß. Ich würde es gerne mehr machen, aber gut, vielleicht kommt ja die Zeit irgendwann wieder. So. Tim, dann wünsche ich dir einen tollen Start in deinen Tag.
Ja, den wünsche ich dir auch und euch da draußen natürlich auch.
Danke dir. Und dann hören wir uns bald wieder Und Tim postet ein bisschen fleißig was auf Instagram, wenn er es geschafft hat. Oder vielleicht auch schon vorher, vielleicht willst du ja irgendwie was posten. Freuen sich sicherlich viele drüber. Ich mich auch, ich guck's mir gerne an. Also, pass auf dich auf. Viele Grüße, bis bald.
Mach gut. Da draußen auch. Ja. Bis dann. Tschüss.
Genau, bis dann. Ciao.